nett von euch, dass ihr heute kamt. Dass ihr euch die Zeit einmal nahmt, hat sich's gelohnt. Kommt gut nach
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Entspannt sind sie wieder mit ihrem Pferdchen eingeritten, die beiden Halunken, Reinhard und Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Ich muss das Bild aber gebrauchen und hallo ihr da draußen mit dem Pferdchen, weil ich das einfach zu komisch finde, weil ich mir vorstelle, wie wir durch Erfurt, durch die Johannesstraße hier bis zum Studio A auf so kleinen Ponys vielleicht
reisen. Ja, Ponys würden bei uns, glaube ich, auch reichen. Ich glaube, so ein richtiges Pferd, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen würden.
Das stimmt.
Vielleicht nach 20 Jahren Sendung.
Es ist die Sendung 1 nach dem Start von Die Odyssee und wir hatten in der vergangenen Sendung Die Odyssee nur gestreift und vorhin einmal eine kleine Umfrage, wo man so erste Eindrücke von Zuschauern und Zuschauerinnen in Erfurt bekommen hat, wie sie den Film am Starttag fanden und jetzt haben wir es ein bisschen setzen lassen. Das wird heute mit einem Thema sein, der Film. Wie sehen wir ihn nach 2 Wochen? Wir können ja schon mal sagen, es steht 3-3 zwischen uns. Wir haben uns extra nicht ausgetauscht.
Gar nicht.
Wie wir den
ich
Film
weiß gar nicht, wie du ihn findest.
Jetzt nicht, aber wir haben ihn beide bereits dreimal gesehen. Ist ja vielleicht auch zumindest schon mal die erste Aussage, weil ich glaube, wenn es jetzt ein ganz, ganz mieser Film wäre, würde man ihn nicht zum zweiten oder dritten Mal schauen. Mhm. Aber du hast ja in der vergangenen Ausgabe auch ganz gut gesagt, die Filme von Christopher Nolan, er hat ihn inszeniert, die sollte man sich mal mehrfach anschauen. Das ist aber nicht alles. Wir haben unter anderem ein Gespräch mit Katharina Schmidt vom Cinestar in Erfurt. Mhm. Da gibt es wieder Filmklassiker zu sehen. Wir reden darüber, welche Filmklassiker es gibt. Mhm. Dann haben wir natürlich auch so kleinere Arthouse-Perlen. Ob das wirklich Perlen sind, wird man sehen. Wie in White hast du zum Beispiel schon gesehen.
Einer, der schon auch mit Vorschusslorbeeren nach Deutschland gekommen ist. Ein 4-Personen-Theaterstück gefühlt. Aber wir haben auch eigentlich den Film, der gerade irgendwie alle Rekorde bricht. Vielleicht sogar der erfolgreichste Film des Jahres wird. Der neue Spider-Man-Film. Ich weiß gar nicht, wie heißt er, müssen wir nochmal machen. Aber der neue mit Tom Holland als Spider-Man ist herausgekommen und schlägt ein wie eine, wie sagt man so schön, eine Bombe. Damit geht es auch drüber zu sprechen.
Also wir haben große Blockbuster, wir sind ja mitten in der Sommer-Blockbuster-Saison. Ja. Wir haben aber auch kleinere Filme, den ersten kleinen Film, den wir gleich besprechen, Dreams von Michel Franco, ein mexikanischer Regisseur. Vorher hören wir aber mal in Gedenken an den französischen DJ Kavinsky, der diese Woche verstorben ist, nochmal seinen bekanntesten Track Night Call aus Drive.
Still the same.
Night Call, gesungen von der brasilianischen Sängerin Love Fox, und der Track stammt aber vom französischen DJ Kavinsky, der diese Woche verstorben ist, und dieser Track stammt aus dem Film Drive.
Drive.
Ein Film, den wir sehr geschätzt haben damals, da gab es noch nicht das Filmmagazin, das war vor 16 Jahren, 2010, ist der Film in die Kinos gekommen mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und der Track ist dann richtig populär geworden. Und Billie Eilish hat jüngst erst gesagt, also wenn sie sich entscheiden müsste, so die berühmte Einsame Insel, welchen Track sie immer wieder hören könnte, dann genau diesen Nightcore, den wir gerade gehört haben. Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Und wir wollen ganz ruhig und ganz besinnlich fast anfangen mit einem Film, der gar nicht mehr so oft in Thüringen läuft. Der heißt Dreams, Träume. Und weil es den Titel aber mehrfach gibt, hat man noch einen reißerischen Untertitel dann dazu gemacht. Gefährliches Verlangen. Und Patrick, du kannst schon mal zwei, drei Stichpunkte geben. Wer verlangt denn nach wem hier? Und dann hören wir einen kleinen Ausschnitt an.
Ach, das ist eigentlich schnell erzählt. Im Grunde genommen haben wir unseren Hauptdarsteller, gespielt von Isaac Hernandez. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Wir haben so das Gefühl, wir sind auf der Flucht am Anfang und es wird auch keine Einführung groß gemacht und man ist dann auch gleich irgendwie schon bei jemandem, der auch Durst hat und versucht irgendwie anzukommen. Das merkt man schnell, stellt sich heraus, okay, er möchte nach San Francisco, weil dort ist jemand, den er kennt, und es ist alles auch ein bisschen mysteriös gemacht und irgendwann kommt dann die Hausbesitzerin nach Hause und man denkt sich, oh, was ist hier los? Gespielt von Jessica Chastain, und es stellt sich heraus, dass die beide quasi eine Affäre hatten in Mexiko, wenn ich mich nicht irre, Mexiko, genau. Und nach und nach dröselt sich das quasi auf, und wie man sich ja natürlich vorstellen kann, er ist sehr jung, ist auch so ein Balletttänzer, und sie ist so eine Kosmopolitin, so eine reiche Tochter auch, die über Spendenaktionen dort einfach viel Zeit verbracht hat. Und wir versuchen einfach so ein bisschen den beiden zu folgen. Kann das funktionieren? Auch der Altersunterschied und ähnliches, und das ist die Prämisse des Films.
Der Alters- und auch der Klassenunterschied.
Wir hören mal Klassenunterschied
rein in den Ausschnitt zu Dreams, weil da kommt es auch mit vor.
Und ich danke meiner wunderschönen Tochter Jennifer, die fest an meiner Seite steht und dazu beiträgt, dass diese Stiftung funktioniert.
Was hast du denn mit Mexikanern?
Ich sage nur, dass wir mehr Amerikaner unterstützen sollten.
Er ist Tänzer, er arbeitet für meine Stiftung in Mexico City.
Danke für das Ticket. Ich fand die Aufführung heute wirklich toll.
Nächstes Mal gehen wir zusammen.
Können Sie mir etwas über die Art Ihrer Beziehung erzählen?
Ist er in deinem Programm?
Nein.
Wo hast du tanzen gelernt?
In Mexiko.
Und auf der Straße gebettelt hast du dort auch?
Wir haben uns schon mal gesehen, oder? Der Ballettlehrer.
Du weißt, ich will, dass du glücklich bist. Aber es gibt Grenzen, verstehst du?
Ich bin hergekommen, um bei dir zu sein. Und ich will mich einfach nicht ständig verstecken müssen.
Wir fahren.
Schämst du dich, mit mir gesehen zu werden? Dir ist doch eh egal, was mit mir passiert.
Ich möchte dir etwas sagen. Dann entscheidest du, ob wir noch zusammenbleiben oder nicht. Ob du möchtest, dass ich wieder hierher komme oder...
Nein!
Du kennst mich kein Stück.
Ja, jetzt haben wir doch den ganzen Trailer gehört, aber es ist auch in Ordnung. Also das kriegen wir ja mit. Es geht um die Beziehung zwischen Jennifer, eine ältere, wohlhabende Frau, und einem jungen mexikanischen Mann, Fernando, Balletttänzer. Und das kommt nicht so gut an in der Umgebung. Regie bei diesem Film Dreams, Gefährliches Verlangen, hat Michel Franco geführt. Ich finde ja immer interessant, Kompliment an die Macher des Trailers, wenn es so verdichtet ist. Finde ich, klingt es gar nicht so uninteressant. Du hast den Film aber sogar unfreiwillig, muss man sagen, zweimal gesehen. Und warst, glaube ich, nicht ganz so angetan. Vielleicht in ganz kurzen Worten, warum?
Na, ganz einfach, weil der Film einfach irgendwie nicht weiß, wo man hingehen sollte, und er macht einfach zu wenig aus der Prämisse. Also ich meine, das ist, am Anfang gehe ich ja noch mit, dass die Chemie muss ja stimmen und die funktioniert. Also Jessica Chastain, wissen wir ja auch, die kann ja auch schauspielern, und es ist auch intim, und man hat das auch schön im Schlafzimmer auch und schön gezeigt, oder auch wie sie sich annähern oder wie sie im Alltag miteinander umgehen. So weit, so gut. Aber dann verliert sich der Film. Also ich meine, sie distanzieren sich voneinander, und er könnte dann auch versuchen, da alleine klarzukommen. Das sind dann wichtige Punkte, aber die werden so am Rand gestriffen. Genauso die Familiensituation. Jessica Chastain spielt eine Rolle, in der sie wohl aus einer sehr reichen Familie, ihr Bruder ist Rupert Friend. Und da wird überhaupt nichts rausgeholt, wenn man alleine die Tatsache nimmt, dass das irgendwie so ein Geschwisterpaar ist, die sich eigentlich alles erzählen. Die reden, das sind eigentlich auch gute Momente in dem Film, wo man auch sagen kann, okay, die reden auch Tacheles und die reden auch Sachen, sag ich mal, miteinander, wo man auch so ans Eingemachte geht und nicht nur in so einer oberflächlichen Welt lebt. Aber davon ist einfach viel zu wenig da. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, okay, ich kriege jetzt irgendwie einen Funken von ihr, auch mal, was sie denkt oder was sie fühlt, weil sie ist die Leading Role, machen wir uns nichts vor, dann merke ich ganz oft, wie es mich einfach überhaupt nicht angesprochen hat, wie es mich überhaupt nicht interessiert hat. Und selbst diese gute Prämisse, dass die beiden quasi auch eine Chemie haben, führt einfach dazu, dass ich trotzdem gelangweilt war, dass ich mir dann gedacht habe, okay, ja, ihr mögt euch. Was tut ihr da? Und auch von ihr so dieses andere, dieses Unterstützen von außen und nicht wirklich unterstützen, das könnte ja auch ein bisschen Suspense hervorrufen, könnte ja auch ein bisschen, ist sie übergriffig? Ist das, gerade weil sie ja aus einer Machtposition aus zweierlei Sichtweisen kommt, einmal vom Alter, aber auch vom gesellschaftlichen Stand, das sind ja alles Sachen, wo man sagen könnte, okay, da kann man den Wunder...
Da kann man einiges rausholen.
Da kann man richtig auch diese Distanz, sage ich mal, zur mexikanischen Grenze, also da auch zu zeigen, einmal hat er diesen Aufwand drüber zu kommen und aber wenn du Amerikaner bist und drüber ist das überhaupt kein Problem und alles ist einfach. Das wird überhaupt nicht herausgekitzelt und da muss ich einfach sagen, warum nicht? Man hat sich ein bisschen drauf verlassen, oh, wir haben die Jessica Chastain, ich habe Glück, dass ich die so günstig kriege aus Sicht von Michael Franco, weil die wird ja doch auch einiges kosten und wird das Budget aber wahrscheinlich auch nicht hochgetragen haben, weil die halt irgendwie Freunde sind und du hast ja auch selber gesagt, die haben ja vorher den Film auch schon zusammengespielt, aber das reicht einfach nicht aus. Ich muss die Geschichte weiter erzählen, ich muss mehr den Finger in die Wunde legen, ich muss mehr auch die Besonderheit, denn das Knisternde und auch in einer leidenschaftlichen Beziehung, das Oppositionelle ist ja Teil der Liebe. Warum das nicht rausarbeiten? Und das haben sie überhaupt nicht getan, ganz im Gegenteil. Sie waren ganz oft, haben sie sich auf, oh, wir sind körperlich anziehend und ja, es gibt dann zum Beispiel eine Traumsequenz in dem Film. Und diese eine Traumsequenz, warum nicht mehr davon? Weil die war großartig. Das hätte als Kurzfilm auch funktioniert. Und das ist immer das Schlimme. Habe ich einen Regisseur, der sozusagen keine Idee hat, okay, dann gucke ich ihn belanglos an, der läuft dann auch nicht im Kino, sondern irgendwo im Streaming, keine Ahnung was, oder im Fernsehen. Aber wenn ich doch jetzt schon einen Film habe mit einer Kinoschauspielerin, mit Kinobildern, auch Rupert Friend ist groß, meiner Meinung nach, hat auch im letzten Jahr im neuen Jurassic Park mitgespielt. Also ist wirklich auch ein Schauspieler, der im Business ist. Und dann mache ich sowas daraus, dann nehme ich das Kinopublikum nicht ernst, sage ich da immer gerne. Aber hier in diesem Fall trifft es auch wirklich zu. Und da muss ich einfach nur sagen, das ist mir zu wenig. Also dass ich 8 € bezahle und dann doch irgendwie nur so ein bisschen leicht klisterne Erotik. Ich habe auch im Vorfeld so ein bisschen gesagt, also warum sie denn nicht auch noch weiterführen? Das sind ja auch schon, warum nicht mehr mit Körperlichkeit spielen? Weil er ist halt auch Balletttänzer. Und auch uns das Schöne zu präsentieren, aber da sehen wir ihn da rumhopsen und das wird alles unkommentiert gelassen. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig gefehlt hat. Man könnte natürlich sagen, man muss nicht alles erklären. Ja, aber man muss auch ein bisschen was mit den Bildern erklären und nicht nur die Schönheit suchen irgendwie und dann auch nicht finden. Das finde ich halt alles ganz schwach und das ist dann wirklich dann so ein Film. Nach 60 Minuten merkt man, eigentlich bin ich überhaupt nicht interessiert. Ist mir egal, was mit euch passiert. Und das ist das Schlimmste, was einem Film passieren kann und das ist mir aber zweimal passiert.
Also ganz eindeutig, du hast ihn schon zweimal gesehen. Dreams, Gefährliches Verlangen, was aber nicht mit der Qualität des Films zu tun hat. Finger weg. Übrigens, wer ihn sehen möchte, muss da nicht 8, sondern 9 € dafür zahlen. Er läuft noch einmalig aktuell im Lichthaus in Weimar und zwar jetzt am Montag, läuft um 21.10 Uhr. Aber wir hören ja raus, die Reise nach Weimar von Erfurt ist nicht weit, aber für diesen Film lohnt es wahrscheinlich eher nicht. Gleich reden wir über einen Film, der ganz im Gegenteil mehrfach, nicht nur einmal im Kino läuft und der gerade sehr, sehr viel besprochen wird. Wir haben noch ein bisschen setzen lassen, was alles diskutiert wird. Wir werden ihn noch mal ein bisschen vorstellen, deine Meinung gleich dazu hören und zwar die Odyssee von Christopher Nolan. Vorher gibt's aber noch ein wenig Musik aus Boyhood.
The precedent's already set now. You spend a week in Old San Juan. Spanish brown stone with chairs of leather and Spanish waves to roll along.
Vampires Weekend mit One.
Odysseus. Erinnerst du dich nicht?
Ausschnitt aus Die Odyssee von Christopher Nolan, inszeniert, natürlich geschrieben von Homer, wahrscheinlich überliefert von ihm vor knapp 3000 Jahren. Und das ist der Film, über den jetzt am meisten gesprochen wird. In der vergangenen Ausgabe von Zwei glorreiche Lunken haben wir nur in Anführungszeichen eine Umfrage für sich sprechen lassen. Und das können wir ja schon mal sagen, wir können ja transparent machen für uns, aber auch für euch die Spielregeln. Das klingt jetzt ein bisschen streng, aber dass wir einfach auch euch sagen, wir haben uns bewusst, Patrick und ich, vorher nicht drüber gesprochen, wie wir jeweils den Film fanden, haben aber beide festgestellt, dass wir ihn jeweils dreimal gesehen haben. Also wir können ihn zumindest beide nicht ganz schlecht gefunden haben. Wir werden jetzt, und das ist auch ganz gut, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, ihn einordnen, werden auch verschiedene Aspekte bereden und werden auch immer mal gucken, was andere geschrieben haben. Da wird es, oder auch gesagt haben, da wird es gute Sachen geben, auch weniger gute. Man kann erstmal insgesamt sagen, um sich zu verfälschen, die Kritiken, die englischsprachigen, sind sensationell gut. Da steht aktuell Die Odyssee bei 94% guter Kritiken und das Publikum 97% der Menschen sind auch sehr angetan. Was überraschend ist, wäre schon die erste Frage, warum überraschend für dich?
Na, weil der Audioscore, wie man das so schön sagt, eher so von dem Publikum ist sozusagen, was den Unterhaltungswert höher setzt, während Filmkritiker manchmal dann doch ja auch mehr auf Technik oder Ähnliches eingehen. Ich unterstelle nicht, dass die anderen das nicht machen. Ich finde es auch so erstaunlich, 94% bei über 400 Kritiken übrigens auch noch. Also nur mal so, weil da sind andere Filme, ja, die haben dann 20 Kritiken, sind bei 100%. Das Besondere ist, dass das wirklich einheitlich dort auch so genannt ist. Deswegen bin ich überrascht, weil das ist schon, und da kann man schon so den ersten Wink machen. Christopher Nolan ist eigentlich ein Arthouse-Regisseur. Und das ist seine, ein Arthouse bezeichnet eher Bilder atmen zu lassen, das Kinopublikum reinzuziehen, aber auch mitwirken zu lassen, gleiten zu lassen und ohne zu sehr einfache Themen auch auszulassen sozusagen. Das könnte ja dann auch manchmal, oder kriegt man ja auch oft mit, dass Drehbücher gekürzt werden oder so. Hier ist alles genauso, wie der Regisseur das wollte. Und dadurch ist er oftmals natürlich auch etwas anderes als die Sehgewohnheiten, die wir sonst im Kino kriegen. Und deswegen war ich so überrascht.
Und das kann man nochmal sagen, das liefern wir jetzt nochmal so mit für diejenigen, die vielleicht zuletzt unter dem Fels gelebt haben oder sie auch nicht mehr so auskennen. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz, zwei Sätze, drei Sätze nur, die Geschichte zusammen, weil das gehört auch zur Wahrheit dazu. Viele haben sich jetzt das Buch nochmal geholt, du ja auch. Ja. Und da gibt es das Kinderbuchvarianten, es gibt verschiedene Übersetzungen.
Hörspiele.
Und man kann so sagen, es ist sowas wie die Urgeschichte. Es gibt immer so Geschichten, wo man so sagt, da steckt so viel drin, das kommt immer wieder vor, dann auch bei Star Wars oder Herr der Ringe. Ja, es geht um Reisen. Mhm. Und in dem Fall geht es um die Reise des Odysseus, der lange Zeit gekämpft hat im Trojanischen Krieg, da auch erfolgreich war. Das ist eine andere Geschichte in der Ilias. Und dann nach dem Krieg muss er zu seiner Insel, die griechische Insel Ithaka, zurückkehren, wo seine Frau und sein Sohn auf ihn warten. Sein Sohn hat er zuletzt gesehen, als er noch ein kleines Kind war, Telemachos, weil der Trojanische Krieg insgesamt 10 Jahre gedauert hat. Und dann beginnt seine eigentliche Reise, die Odyssee, was wir ja heute ganz oft selbstverständlich im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden. Und er trifft da auf unterschiedliche Hindernisse, Abenteuer, fantastische Figuren, Riesen, Hexen, aber auch einen Zyklopen. Und ja, irgendwann kommt er dann sehr wahrscheinlich nach Hause. Ich habe schon mal eine ironische SMS bekommen, dass ich mich so anstelle, dass ich nicht verraten will, wie es ausgeht, weil ich glaube wirklich, dass ein jüngeres Publikum jetzt mit dem Stoff erst wieder vertraut wird. Ja, man sollte das nicht so voraussetzen, dass die Leute wissen, wie es ausgeht.
Also zumal es ja auch alles immer ein bisschen unterschiedlicher ist. Ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch nur mal eine andere die Irrfahrten des Odysseus geguckt und das ist ja alles ganz anders. Und man muss auch mal ganz klar sagen, selbst wenn man den Kontext kennt, wenn man jetzt Telemachos, Penelope, Agamemnon etc. kennt, heißt das nicht, dass man die Geschichte von Nolan kennt. Denn Nolan erzählt schon, und das ist ja die Größe und das ist schon mal ein großes Kompliment, das kann man auch sagen, Nolan hat seine Variante der Geschichte erzählt. Und alle Heldenreisen, das ist ja immer filmanalytisch, heißt ja immer, dass jeder, der irgendwas mit Medien studiert hat, muss irgendwann mal die Heldenreise durchgenommen hat. Und die wurde exorziert an dem Buch von Homer oder beziehungsweise an der Reise. Was Nolan daraus macht, ist trotzdem was Besonderes. Er denkt weiter, er nimmt so, also ich hab eine altgriechische Übersetzung halt gelesen, die auch die sagt so, wir gehen da auch ein bisschen mehr so auf Namen etc. ein. Aber an sich muss man schon ganz klar sagen, dass der Stoff oder das Originalbuch gerade durch die Übersetzung so viel Interpretationsspielraum bringt, dass es eigentlich logisch ist, dass hin und wieder jemand sich dieser Geschichte nochmal annimmt. Und dass Nolan das jetzt gemacht hat, ich meine, der hat vorher mit Oppenheimer ja den Film des letzten, vor 2 Jahren gemacht, hat ja auch die wichtigen Oscars gekriegt und jetzt haut er einfach mal die Urgespräche an sich raus. Und die Odyssee, nochmal ganz kurz, das ist ja 2700, wann haben die Deutschen das erste Mal ein nachweisliches Werk rausgebracht? Also wir haben mal geguckt, das müsste 1200, müsste das Siegfriedsager, müsste das sagen, also die
Nibelungen.
Die Nibelungen, genau. 1200 Jahre und wir befinden uns hier, das wurde ungefähr so 700 vor Christus wurde das ungefähr geschrieben und basierte ja, ist das zweitälteste Buch auch der Welt und ist auch sozusagen das erste Mal, dass etwas Größeres zusammengeschrieben wurde. Vorher wurden Informationen nur durch Gesang wurde das nur gespeichert. Und das ist schon eine Besonderheit und ist quasi im Grunde genommen, wenn man es mal genau nimmt, die Grundlage jeder Heldenreise.
Und da du es jetzt gerade gesagt hast, genau, Grundlage jeder Heldenreise und dass der ursprüngliche Text eigentlich Gesang war, also besteht aus 24 Strophen.
24 Gesänge,
und das finde ich auch interessant in dem Film jetzt, die Odyssee von Christopher Nolan, dass er auf zwei Aspekte eingeht. Einmal, dass es über Gesang überliefert wurde. Das ist nämlich schon der zweite Aspekt, die Überlieferung von Geschichten. Und es beginnt ja auch mit einem Gesang, mit einem Barden, der namenlos bleibt, gespielt vom Sänger Travis Scott, der auch beim Soundtrack mitgemacht hat. Ja. Und dann gibt es immer wieder Anspielungen darauf, dass man ja was weitererzählen kann, auch was dazu dichten kann. Es gibt eine Szene von einem Krieger namens Sinon, der eine wichtige Rolle spielt und der zu Odysseus dann sagt, wenn du nach Hause kommst, richte das und das aus. Mhm. Kannst du aber gerne auch noch ein bisschen was dazu erfinden. Und das kommt immer wieder mal vor oder als Menelaos, eine weitere Figur, also wir werden jetzt immer mal ein paar Namen nennen, Menelaos, der dann auch noch mal erzählt, wie sich das zugetragen hat mit dem trojanischen Pferd, die Innenansicht. Und dann nach der Geschichte, das ist wirklich sehr, sehr stark, das kann man schon mal sagen, eine sehr starke Szene, nach der Erzählung, die er dem Sohn von Odysseus Telemachos erzählt, sagt er dann so, nimmt er schon einen Kommentar vorweg, na, fandst du sie bewegend, meine Geschichte? Ja. Also schon auch die Reaktion dieser Überlieferung, das merkt er immer wieder, das ist so ein kleiner roter erzählerischer Faden, die Überlieferung selber und dass wir Geschichten erzählen.
Richtig, und es kommt später sogar, kurz vor Ende, kommt auch nochmal raus, was es eigentlich bedeutet, Geschichten zu überliefern. Ich will jetzt nicht den Originaltext zeigen, aber Nolan macht meiner Meinung nach ein Statement selber über die Überlieferung, nämlich warum ist das überliefert und andere Sachen nicht. Und da macht er ein Statement dazu, warum diese Gesänge eben noch vorherrschend sind. Und was du so schön jetzt schon mal angesprochen hast, sind diese Szenen, die uns immer auch zeigen, das ist nicht nur ein Rausch, sondern wir sind auch drin, wir machen uns Gedanken über das Erzählen an sich. Und ich weiß noch, im Vorfeld wurde ja Travis Scott hart kritisiert, also sowieso sollte man die Negativkritiken, also das ist ja alles, im Vorfeld war ja mehr Negativität, als nachdem der Film rausgekommen ist, weil alle dann gesagt haben, ja, war ja gar nicht Achilles, ach gar nicht, war ja gar nicht. Also das muss man auch alles mal so dazu sagen, das war kostenlose Werbung, die Nolan einfach im Keim erstickt hat mit Qualität. Und das sind alles so Sachen, wo ich einfach ganz klar sagen muss, das sind die Besonderheiten, die er eben rausgenommen hat und diese ganzen Kritikpunkte auch an Travis Scott eigentlich dahin wirft, weil er einfach sagt, pass auf, wie wurde es überliefert? Wir haben es jetzt 2 Minuten lang erklärt über Musik. Über Gesang. So, und was ist Travis Scott? Einfach ein Musiker. Und das sind Sachen, das ist für mich eine künstlerische Symbiose und nicht ein, oh, ich sag meinem Buddy mal, dass er kurz 3 Sätze einsprechen soll. Und das wurde halt im Vorfeld so ein bisschen unterschätzt und Nolan weiß ganz genau, wen er wann, wo, wofür einsetzt. Und dass das im Vorfeld auch so gar nicht ihm unterstellt wurde. Ich meine, es müsste ja eigentlich immer heißen, we trust in Nolan. Kannst ja sagen, alle seine Filme, ich meine, wir machen diese Sendung jetzt seit 14 Jahren und wir hatten den einen oder anderen Nolan-Film schon drin, weil er ja alle 3 Jahre einen Film rausbringt, aber hat er uns mal wirklich enttäuscht, hat er wirklich mal nicht und wirklich, wo wir gesagt haben, na, letzte Mal und mehr, immer wieder, auch wenn es andere Qualitäten waren und da zähle ich die Odyssey dazu, es ist immer ein Nolan-Film und Nolans neue Sichtweise.
Enttäuscht hat er uns nie, ich werde es übrigens mal trotz der paar Kritiker, ja, übrigens, ja, das hat dabei, es sind immer Kritiker und weniger Kritikerinnen, die was schreiben, allgemein jetzt auch gesagt und ja. Damit das nicht verzerrt wird, ne? Also wie gesagt, überwiegend gerade im englischsprachigen Raum wirklich ganz, ganz viel Positives, aber ich wollte jetzt extra, dass wir uns auch reiben können, dass du dich reiben kannst, auch mal ein paar Leute raussuchen, die ich schätze, nichtsdestotrotz. Wir fangen mit Rüdiger Suchsland an, wirklich jemand, der sehr, sehr gut schreibt, einen sehr guten analytischen Blick hat, für Telepolis unter anderem schreibt und der zum Beispiel, das schicke ich mal vorweg, von Nolans Dunkirk sehr angetan war, war für ihn einer der Filme des Jahres und er schreibt auch diesmal über die Odyssee, ist ja wirklich nicht so angetan und ich wollte jetzt auch schon auf den einen Aspekt eingehen, weil es geht darum, dass ja der Held dekonstruiert wird, das Zweifeln. Und da zitiere ich mal kurz aus Rüdiger Suchslands Kritik zu die Odyssee. Zitat Anfang. Christopher Nolan interessiert sich allerdings nur beschränkt für Odysseus. Der Hollywood-Brite, Sohn einer Amerikanerin, eines Engländers, zeigt ihn als modernen Menschen in dem Sinne, was heute so für modern gehalten wird. Als Kriegsveteran, als Traumatisierten, der seine Heimkehr immer wieder hinauszögert, weil er von den Abenteuern nicht lassen kann und doch auch nicht von Heim und Familie. Formal setzt Nolan auf der Suche nach einer Ästhetik, die geeignet wäre, dieses epische Meisterwerk darzustellen, auf primitive Grandiositätsgesten. Schwere, dunkle Himmel, aufgewühlte graue Meere, Innenräume, die an der Grenze des Sichtbaren gefilmt sind, die Missgestalten der magischen Welten, dazu das perkussive und dissonante Wüten der Filmmusik. Dies ist kein Film der Bilder. Die Bilder sind konventionell und uninteressant. Das ist kein Kino, keine große Bildererzählung, kein bisschen David Lean oder Stanley Kubrick. Das ist auch in seiner Dunkelheit und in seinem Grau in Grau ein Film fürs Telefon. Zitat Ende. Das ist natürlich harter Tobak fürs Telefon, meint er wirklich, kann man sich auch auf dem Smartphone anschauen.
Ja, ist auch
anschauen.
So ein Gag an Nolan, weil Nolan ja sagt, man soll nicht auf dem Smartphone Filme gucken. Das war
das hat
eine Spitze.
Suchsland geschrieben, in Telepolis über die Odyssee, kann man dann natürlich auch komplett nachlesen. Das ist wie gesagt jemand, der prinzipiell Nolan auch schätzt, aber der eben mit dieser Dekonstruktion des Helden, was viele als auch in der Umfrage, die ich gemacht habe, als richtig gut empfunden haben, das mal diese Perspektive einzunehmen, damit konnte er offenkundig gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Also ich widerspreche diese Aussagen komplett, um das mal von vorne wegzunehmen. Ja, eine Dekonstruktion, aber Gott sei Dank. Wollen wir nochmal so, also vielleicht er ist vielleicht großer Kirk Douglas-Fan, vielleicht liegt's daran, er will den Hurra-Helden, der rauszieht und in seiner Schlacht die Größenordnung von Troja erreicht. Ja, das ist ja nicht Nolan, also gerade wenn er Dunkirk mag, sollte er, Dunkirk könnte man genau den gleichen Vorwurf machen, by the way, das ist gleiches Niveau von den Bildern, von der Größe, von der Sichtweise und ja, David Lean und das waren andere Sehgewohnheiten. Einheiten. Und da muss ich ganz klar sagen, was nützt es mir, dass ich 600.000 Menschen mir zeige, aber den Kern nicht treffe? Und Nolan hat für mich in so vielen Figuren den Kern getroffen. Und auch diese, also ich finde es immer so schade, wenn die Leute sagen, ja, er hat dann nur so die Nummern. Nee, er hat den Dialog mit unseren Hauptdarsteller gesucht, denn er zweifelt die ganze Zeit und es geht hier um Schuld und das ist doch großartig, dass jemand, der die fieseste Idee der Weltgeschichte hatte, weil das einfach Hunderten von Tausenden von Menschen eine kleine Idee, die Umsetzung war schwieriger, getötet hat und dann danach auch für sich, und das ist ja, also er hat scheinbar wirklich nicht auf den Film geachtet, in dem Film wird immer gesagt, Zeus Gesetz, und in den Büchern oder in dem Buch ist es so, dass die Götter beeinflussen uns, nehmen uns aber dadurch was?
Zeus Gesetz, muss man sagen, meint eigentlich Gastfreundschaft letztlich. Ne?
Also, ich komme gleich drauf, was das damit meint. Im Grunde genommen, Zeus, dass wir nehmen uns die Verantwortung, was bei Göttern immer schön ist, aber Gott hat mir gesagt, dann ist es auch egal, nicht? Und das finde ich halt schwierig. Und hier macht Nolan etwas, was Nolan immer meint. Nolan fragt, naja, aber wie würdest denn dir damit gehen? Hat er schon bei Oppenheimer auch gemacht, wenn du diese Erfahrung machst. Und dann hat er noch einen Twist drin und deswegen ist das von oben drauf und deswegen stimmt das nicht, dass er ihnen einzeln. Er setzt den in den großen Kontext ein. Wenn wir beide im Trojanischen Krieg wären, kann unsere Seele noch gerettet werden oder wie werden wir danach? Es wird noch so schön gesagt, und dann bin ich auch schon fertig, 10 Jahre mussten die Männer warten, um da rein. Und das explodiert, das musste nach außen und zeigt, welche Grausamkeit wir Menschen einfach in uns haben. Und deswegen ist dieser Mikrokosmos, den er da anspricht, ja, kannst du auf erster Ebene? Ja, aber Nolan macht doch so viel mehr. Hast du denn die letzten, also hast du nicht noch eine Stunde länger geguckt? Hast du da schon deine Kritik geschrieben nach 2 Stunden? Also finde ich wirklich schwierig, würde ich gerne auch, dass er dann vielleicht auch nach dem ersten Mal gucken, sage ich auch immer, das ist so viel, man hat so viel, das ist ja auch ein kommunikativer Film. Ich glaube, jeder findet eine Szene daraus, wo er sagt, holy moly, ich habe in der dritten Vorstellung saß neben mir ein älteres Ehepaar, da hat sich die Frau nach vorne gelegt und die haben sich immer zugefühlt, so im Sinne, ah, den kennen wir doch, der ist das, und die waren so kommunikativ dabei und auch danach, und ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die Bewertungen schreiben, gar nicht in die Kommunikation gehen, sondern ihr Fazit ziehen und dann es raushauen. Und das ist mir bei ganz vielen Kritiken aufgefallen. Und ich muss gestehen, dass das hier auch wieder der Fall ist. Weil das, was er so sieht, sind ja auch, du kannst nicht 25 verschiedene Stränge und Sichtweisen und ähnliches machen. Wir können ja gleich auch mal auf Kalypso eingehen, nur um nochmal zu zeigen, wie weit er geht, auch bei den Episodenhaftigkeit. Und das ist eine Sache, das finde ich sehr schade. Das finde ich sehr schade, dass das nicht gesehen und verstanden wird. Kann aber auch verstehen, wenn er sagt, also ich habe meinen Hurra-Odysseus und den habe ich nicht bekommen und ich habe meinen David Lean nicht bekommen, deswegen bin ich enttäuscht.
Man kann vielleicht sagen, das ist ja ein Konzept, ganz bewusst gesetzt von Christopher Nolan, dass er auch mit dieser Schwere erzählt und eben auch Dinge hinterfragt.
Humor,
und
was ist ein Humor?
Damit konnte offenkundig Rüdiger Suchs da nichts anfangen. Mhm. Ist ja auch in Ordnung, das ist ja, deswegen ist ja freie Meinungsäußerung und trotzdem interessant. Er hat natürlich da jetzt schon sehr stark abgerechnet, muss man sagen, ja. Aber deswegen habe ich auch erwähnt, er ist prinzipiell Nolan-Fan. Da du gerade Kalypso erwähnt hast, muss man mal sagen.
Er wollte auch provozieren. Den Absatz, den du vorgelesen hast, sollte genau das bei uns hervorrufen.
Der sollte provokativ sein.
Hat auch funktioniert, danke.
Einer, der umgedreht sehr wohlwollend war, und da sind wir jetzt bei den einzelnen Episoden, bei den starken Sequenzen auch, die es gibt, die für mich meistens sogar eigentlich mit der Irrfahrt selber zu tun haben, die verschiedenen Stationen. Kalypso ist interessant, Circe ist interessant, ha. Aber auch wie mit den Sirenen umgegangen wird. Und da gibt es ja einen Filmkritiker, den ich sehr schätze. Du bist nicht immer seiner Meinung. Er hat einen anderen Ansatz. Wolfgang M. Schmidt von Die Filmanalyse.
Die habe ich jetzt erstes übrigens geguckt nach dem Film. Ich wollte mich genau seine Meinung.
Da haben sehr viele drauf gewartet. Da kann man schon mal sagen, also er ist ziemlich angetan von dem Film. Es gibt bei ihm auch ein bisschen Abstriche, ja. Aber insgesamt findet er ihn schon ziemlich gut. Und mir hat auch sehr gefallen, wie er wirklich dann in die Szenen rein ist und dann nochmal beschreibt, wie gelungen das ist. Es gibt ja die berühmte Stelle auch, in der Odysseus sagt, die Sirenen, sie singen, und wenn man ihrem Gesang folgt, führt es ins Verderben. Und deswegen muss man sich diesem Gesang widersetzen, und er lässt sich dann an seinem Schiff an einem Mast anbinden, um trotzdem diesen Gesang zu hören. Und die Frage ist ja immer, und das ist sehr geschickt gelöst von Christopher Nolan, was für einen Gesang nehme ich, wo auch Zuschauer dann sagen, ja, also da kann ich verstehen, da würde ich natürlich auch ins Wasser springen und in Sirenen schwimmen, und da hat jeder vielleicht ein anderes Empfinden, ne? Also, und das hat Nolan eben sehr geschickt gelöst, indem wir es gar nicht hören geschickt. Und erst danach erzählt uns in der Rückblende das Odysseus, und da will ich mal direkt drauf eingehen, wie dann auch Wolfgang M. Schmidt auf diese Szene bezogen nochmal dann sagt, was daran so klug ist, auch wie er den Zuschauer damit involviert.
Warum geht Christopher Nolan so vor? Nun, hier geht es um die Grenzen der Kinoerfahrung. Denn stellen wir uns einmal vor, er hätte uns jetzt wirklich irgendwelche Gesänge vorgeführt, irgendwas Opernhaftes oder was auch immer wir da gehört hätten. Das hätte ja in uns nicht das auslösen können, was Matt Damon uns als Odysseus vorspielt. Das heißt also, nur diese Negation von Exzess, der wir beiwohnen müssen, indem man uns auch die Ohren verstopft, ist das, was das Kino zeigen kann. Es geht hier darum, dass wir bei den Grenzen des Kinos sind. Um das Nicht-Darstellbare geht es. Also ist die Kunst selbst immer schon eine Sublimation und der Exzess, der bleibt doch draußen, sagt uns Christopher Nolan mit dieser grandiosen Szene.
Also ihr hört schon raus, also wer jetzt auf einem Stück nicht kennt, das geht schon sehr in die Tiefe, ist schon sehr intellektuell, ich schätze ihn sehr, aber wir wissen
jetzt,
die Filmanalyse, wir wissen schon, was er meint, dass eben manchmal auch Kino genau von dem, was nicht gezeigt wird, lebt, also dass wir auch mit Vorstellungen arbeiten und so weiter und hier müssen wir uns selber vorstellen, wie der Gesang wohl geklungen haben mag und das ist eben sehr geschickt umgesetzt.
Ich würde ganz kurz noch sagen, also erstmal vor dieser Szene und nach dieser Szene erstmal ein schöner Tontechniker-Trick, den er hier anwendet, ist wirklich wundervoll, ich freue mich jedes Mal, wenn diese Szene kommt. Und was er auch noch außen vor lässt, wir kriegen ja eine Beschreibung. Wir kriegen sie nur wörtlich. Und das macht diese Szene umso wichtiger. Alle können immer sagen, der Oberlehrer kommt wieder von der Seite. Nein, in diesem Moment zeigt uns Nolan eigentlich, was er verstanden hat. Und das ist eine Erkenntnis, die er uns gibt. Und diese Erkenntnis, die gibt uns Odysseus, gibt uns Nolan und macht diese Bilder, die vorher schon so großartig waren, nochmal wertiger. Und das ist das Besondere. Alleine, wenn man nochmal drauf achtet, wann kommt Text und welche Bilder passen dazu? Das ist eine Symphonie. Und das ist die große, große Stärke. Und das ist eine der besten Szenen des Films, gar keine Frage. Und auch hier könnte unser vorheriger Kritiker sagen, ja, aber David Lean hätte da eine Symphonie ausgepackt. Ja, aber das ist nicht Nolan. Nolan ist immer noch einer, der für uns die Grenzen auslotet, der die Grenzen des Machbaren auslotet, aber auch das Zeigende. Und dieser Realismusanspruch, den wir ja auch immer gesagt haben, und das muss man auch ganz klar sagen, wer hier Göttergespräche erwartet, der ist hier völlig am falschen Ort. Auch hier vielleicht wieder unser vorheriger Filmbewerter. Und dass Nolan in dieser Szene so diesen Mikrokosmos zeigt auch, dass Nolan wirklich jede einzelne Sache sich durchdacht hat. Und es gibt keine Szene in dem Film, wo er nicht seinen Ansatz benutzt, seine Interpretation, seine Wahrnehmung. Und der Text ist so oft übersetzt worden, das ist eine Fundgrube, wie die Bibel, wie der Koran. Das ist alles Interpretation. Und es ist ja Religion. Also man darf es ja nicht vergessen, Homer geht um Götter, das ist Religion.
Wir nehmen nochmal einen letzten Punkt, bevor wir dann langsam auch mal...
Können wir nochmal über Kalypso sprechen?
Wir sprechen auch über Kalypso. Machen wir gleich. Wir haben nur einen letzten Ton, auch von einem weiteren Kritiker.
Sehr gerne.
Und zwar von David Hein, Behind, der auch wohlwollend spricht, der aber eine andere Art von Film erwartet hat. Wahrscheinlich mehr Richtung, also bunter auf jeden Fall, vielleicht wie die vorhergehende Verfilmung war, die Fahrten des Odysseus von
Kirk Douglas
oder eben auch David Lean, Heller und so weiter. Aber am Ende war er trotzdem ganz angetan, aber er schreibt ganz gut in seiner Kritik, ja, wie er aus dem Kino eigentlich rausgegangen ist, welche Gefühle er da hatte.
Ich bin aus diesem Film herausgekommen und war hin und her gerissen. Ich bin nicht völlig überzeugt gewesen. Das hier ist nicht das legendäre Meisterwerk, was jetzt einige heraufbeschwören, weil ich, wie gesagt, so ein paar Probleme vor allen Dingen auf emotionaler Ebene hatte. Ja, diese kühlen Bilder sorgen auch nicht unbedingt dafür, dass man so eine gewisse Wärme oder eine Connection zu den Figuren entwickelt. Auch, weil unser Held Odysseus ja nicht so wirklich ein Held ist. Aber diese Reise, die er dann durchmacht, diese Helden- oder Anti-Helden-Reise, die ist trotzdem faszinierend. Und vor allen Dingen der Punkt, an dem er am Ende ankommt, der ist richtig gut. Dieser letzte Monolog gibt diesem Film sehr viel. Immer dazwischen wechselt der Film ja dann auch nochmal nach Ithaka und da kommen sie wieder, die großen Gespräche, die mir nicht ganz so gefallen haben.
Ja, also jetzt bin ich mal ein bisschen hart rausgegangen. Also da hat auch immer argumentiert, dass immer all diese Gespräche zwischen Telemachos und Penelope, das war nicht so seins, aber eben dann gab es immer wieder diese anderen Momente und insgesamt fand er es sehr gut. Also kann man sich auch nochmal komplett anhören von Behind, also David Hein, die Filmkritik. Also da merkt man so auf jeden Fall, wie gesagt, die meisten sind einheitlich der Meinung, das ist was ganz Besonderes. Ja. Ich habe jetzt bewusst mal die Sachen rausgesucht, woran sich Leute vielleicht stören könnten. Das habe ich auch ein bisschen bei der Umfrage gemerkt, dass viele Leute auch natürlich lieber nur die Irrfahrt gesehen hätten und all das Erklärende und das, was da auf Ithaka passiert, mitunter, naja, nicht ganz so entscheidend empfunden wird. Aber deswegen haben wir es noch mal ein bisschen gesammelt. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht unter die Räder kommen lassen. Kalypso haben wir immer
hier. Lass mich mal aber ganz kurz, ich muss noch ein, zwei Sachen. Erstens, Heldenreise ist ein Schema, nämlich, dass ein Mensch oder unsere Hauptfigur verschiedene Etappen durchgeht. Da wird nie gesagt, das muss positiv sein. Darth Vader hat auch eine Heldenreise. Das sind alles, Hannibal Lecter hat auch eine Heldenreise, wenn man sich Hannibal Rising durchliest, nicht den Film guckt. Das wird immer falsch gesagt. Ich habe oft gehört, ja, ist ja überhaupt keine Helden. Was? Oder Wolfgang M. Schmidt sagt auch, das ist eine Anti-Heldenreise. Ich finde, das ist gar nicht, man muss das nicht positiv oder negativ bewerten. Es ist ein Schema, wie eine Figur zu dem wird, was es wird. Also da müssen wir weg davon. Und Homer wollte ganz sicher...
Das ist ja eine Frage von Begrifflichkeit, wenn du sagst, weg davon.
Aber wenn du Homer durchliest, also ich habe zum Beispiel jetzt meinem Sohn was vorgelesen und dann geht es darum, dass die erste Station, nachdem sie von Troja los sind, dass sie da ein Dorf überfallen und es abbrennen. Nolan hat es ein bisschen anders uns erzählt und da fragte man so, wie? Das ist doch unser Held. Wieso ist der Übergriff? Ja, auch Homer, und das gilt als Grundlegend, hat ihn nicht rein positiv dargestellt. Und Nolan hat das gemacht, was nämlich keiner vorher gemacht hat. Er hat beide Seiten uns versucht zu zeigen. Und schlussendlich ist es eine Reise zu seinem sich selbst kommen. Deswegen, das wollte ich nur noch mal einbringen, weil das finde ich schwierig, die Heldenreise als rein positiv zu bewerten.
Ja, also du sagst, das war von vornherein so, immer auch schon das Negative mit dabei.
Das war schon immer drin. Also deswegen,
brauchen wir es gar nicht extra nochmal zu betonen, weil es doppelt
gemoppelt ist. Warum? Und nur weil an der Filmhochschule Beispiele genommen werden, der Analyse der Heldenreise aus positiver Sicht. Natürlich nimmt man eher eine positive Reise wie Karate Kid. Ja, aber an sich gibt es genügend Antagonisten in uns in der Historie des Films, des Comics, des Buches, wo man auf jeden Fall auch sieht, dass die Antihelden fast die gleiche Origin-Story haben, bloß einfach zur bösen Seite aus unserer moralischen Sichtweise gekommen sind. Und hier nochmal ganz kurz auch bei Moral, das Gesetz des Zeus ist hier nicht als Soufflöse oder als Beeinflussung der Götter zu sehen. Nolan hat einen anderen Ansatz. Nolan sagt, das ist unsere moralische Integrität. Der Zeus, die Vorstellung von moralischer Handlung, wie zum Beispiel heute Nachmittag klingel ich bei dir und dann sagst du, ich gebe dir was zu essen. Das ist der gute Ton. Aber durch diese Veränderung, der Trojakrieg ist eine Veränderung des Systems in Griechenland und ist übertragbar auf jede Gesellschaft. Und das ist der Punkt. Was machen wir danach? Was machen wir, nachdem die Atombombe entwickelt haben? Was machen wir danach, wenn wir Sternreisen gekriegt haben? Das ist für Nolan immer. Und es gibt eine Vorwelt und eine Nachwelt, dass er sie natürlich verpackt und vorne und hinten schreibt und dass Homer das auch gemacht hat, ist das eine. Aber schlussendlich muss man ganz klar sagen, geht's Nolan darum, zu gucken, wie die Welt davor und danach gewesen ist.
Und jetzt habe ich schon ein paar Mal ein Wort genannt, so ähnlich wie Rosebud bei Citizen Kane, wo wir noch nicht wissen, was es bedeutet. Calypso viel mehrfach. Es geht nicht um einen Tanz oder so, sondern es geht um eine Figur in der Odyssee. Eine, muss man fragen, ist es eine Nymphe? Was ist
Calypso? Ja, ist eine Nymphe.
Und bei der strandet relativ am Ende seiner Reise Odysseus. Also
vorletzte Station im
ist
Buch.
Ist die vorletzte Station im Buch. Und man kann auch so überschreiben, es ist ein bisschen eine Insel des Vergessens, weiße Wüste. Mhm. Und von da aus wird er auch immer wieder erzählt. Er versucht sich da zu erinnern. Und du wolltest was dazu sagen?
Zu der Figur? Ja, oder? Nun mal so. Ich bin ja großer Fan davon, wenn Christopher Nolan so Traktate setzt. Also zum Beispiel die Schiffssequenz aus The Dark Knight. Da gibt's überhaupt keinen Batman und Joker. Da geht's um Menschlichkeit. Und für mich ist diese Szene wie ein wundervolles Traktat. Man muss sich vorstellen, alles ist, also man hat einen ganz düsteren Film und plötzlich hast du wie so eine weiße Ebene. Und für mich ist das eine Therapiesitzung. Und das Tolle ist, dass Calypso hier als Therapeutin uns präsentiert wird und Fragen stellt mit der, das nennt man Columbo-Technik. Nicht er muss selber drauf kommen. Und es geht darum, dass diese Insel für die Reise des Entwickelns unfassbar wichtig ist, weil es von ihm kommen muss. Die ganze Zeit hat er nur Manipulation, auch hier. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, es ist eine reine Therapiesitzung. Warum ist er 7 Jahre da? Na, weil er die ganze Zeit Lotusblüten isst, ne? Und die ganze Zeit betäubt wird und sein Verstand betäubt wird. Und sie sagt es ganz toll mal in dem Film. Erst musst dich deinen Körper heilen, dann musst dich deine Seele heilen. Oder in unübertragenen Sinn, 21. Jahrhundert, deine Psyche. Und das ist etwas, was es so toll macht, weil es uns zeigt, dass wir in einer ganz anderen Wahrnehmung unseres Ichs sind. Und das hat Nolan einfach genommen und hat eine großartige Charlize Theron, die wirklich, das ist, wie, für mich ist sie ein Ankerpunkt und das ist auch ein Buch, so, wenn sie denn merkt, er kommt zu sich, lässt sie es gestehen und unterstützt es, weil er so weit ist und das verstehen viele in diese, wie wichtig diese Szene für diesen Film ist, im Grunde genommen ist es der Basis, man würde sagen, der Nimbus, wenn man Inception sagen würde, das ist die und auch die Gewänder und wie er auch die Vergangenheit so sammelt und das ist für mich wie ein brillanter Kurzfilm und dann noch eine andere Szene möchte ich kurz sagen, es gibt so, ich glaube, Nolan hat ja für all seine Filme immer ganz viele Oscars gekriegt. Immer da, technische Musik da und so, aber er hat noch nicht Make-up und Hair-Design. Aber diesmal wird es eine geben für Make-up. Die Szene, und ich gehe sie ganz klar bei Circe, ist der Super-GAU. Nicht nur vom Schauspiel von Samantha Morton, die hier wirklich ein Beispiel für, und Homer ist sexistisch, das muss man ganz klar sagen, Frauen sind nur da, um verheiratet zu werden. Diese Dialoge und diese Wut, die Samantha Morton in diese Szene mit reinbringt, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum Leute sagen, der ist unemotional. Auch Telemachos mit Penelope, die Dialoge sind gestochen scharf, die sind, du hast noch nicht mal Flusen am Kinn. Und da muss ich einfach sagen, auch in dieser Circe-Szene, du schickst deine Männer ohne Führung rein, mit heißem Blut, und das sind so Sachen. Nolan wird so unterschätzt von seiner emotionalen Ebene. Und beim zweiten, dritten Mal, die Hundeszene will ich gar nicht ansprechen, aber ganz viele Leute haben gesagt, wie einfach er mich zum Weinen gebracht hat. Das ist eine einfache Szene, die vorher eingeführt wird. Und das hat Nolan noch und noch und noch nöcher. Das ist ein Film, guckt ihn zweimal, guckt ihn dreimal, ihr entdeckt immer was Neues. Ein Freund von mir kam gestern, hat den zweites Mal, kam nochmal zu mir nach Hause, wir haben uns nochmal auf den Balkon gesetzt und haben nochmal eine halbe Stunde darüber geredet. Das ist ein kommunikativer Film fürs Kino, und der hat alles, was man braucht. Ob es der beste oder der schlechteste Nolan ist, völlig egal, weil es ein großartiger Film für die große Leinwand ist. Und ich hoffe wirklich, dass die Menschheit das auch 2026 nicht vergisst, dass es ein wichtiges Jahr war für die Ursprungsgeschichte im neuen Gewand uns zu präsentieren.
Das ist im Grunde jetzt schon fast das Schlusswort jetzt.
Und achso, Entschuldigung.
Dass du es jetzt auch gut findest.
Wie findest du es denn?
Der kleine Schlenker, sage ich gleich. Okay. Der kleine Schlenker, weil du sagst, für die große Leinwand muss man unbedingt IMAX sehen. Oder? Achso. Weil ich habe ihn hier im Kinosaal 1 in Sinstar gesehen und da läuft er jetzt, glaube ich, auch teilweise weiter. Natürlich ist es der neue Spider-Man auch angelaufen. Da wird man auch sich gegenseitig streiten um den größten Kinosaal. Oder ich fand Kinosaal 1 super, ich habe ihn auch immer im Zoopalast in Berlin, ist auch schön auf 70 mm und so.
Aber es war auch digitales 70 mm.
Es war digitales 70 mm, deswegen ist es ganz schwierig. Du warst wohl im Park, oder
hast du da gesehen? Nein, aber in Brüssel auch nicht und London auch nicht. Ich war in Leipzig, weil die auch damit werben und wir haben uns gesagt, weil es ist ja jetzt vor einem Dreivierteljahr irgendwie da gekommen und wir haben uns gesagt, wenn, dann nehmen wir einen Film, der wirklich uns auch das präsentiert. Es ist Bild fehlt, fällt einem zu 0% auf. Scheiß drauf. Also ich weiß, kann es nicht vergleichen mit, es ist ja Brügge, Brüssel ist ja ausverkauft bis Mitte, Ende August. In Amerika
ist auch sehr stark
super lange, also der Film wird auch lange noch Einspielergebnis haben, auch in Amerika. Spider-Man kriegt gerade nicht die IMAX-Säle, ne? Die 25 Kinos haben die da. Da muss man ganz klar sagen, nein. Dieser Sound, die Bilder, das ist alles so fantastisch, geht einfach nur ins Kino. Und auch hier, kleine Warnung auch, Nolan übersteigt gerne mal den Ton und die Musik.
Das war auch in der Umfrage eine Kritik von einer Zuschauerin.
Und das muss man ganz klar sagen, das ist aber Teil des Stils. Und dass er uns dadurch auch das Rauschen, dass wir werden sensibler mit unseren Ohren, ob einem das gefällt oder ob einem das stört, ist mal dahingestellt, das gehört zur Inszenierung. Und bei Tenet war es ja auch schon so, also oder bei Oppenheimer. Wenn er denn den Sound und die Musik hoch, dann ballert er auch rüber. Und im Englischen hat ein Freund den jetzt auch gesehen, kannst du nicht gucken. Also Nolan ist das gesprochene Wort wichtig, aber es ist nicht die Wichtigkeit, die andere Filme irgendwie hätten. Das ist trotzdem, deswegen finde ich es so hart, ein visuell-akustischer Film, der einfach auf diesen Gebieten 10 von 10 Punkten holt.
Bei dir 10 von 10. Bei mir ist er noch am wachsen.
Also wenn bei den technischen Varianten.
Bei den technischen Varianten. Also, weil du gefragt hast, wie ich ihn fand.
Ja, bitte.
Wenn ich jetzt in Schulnoten das ausdrücke, gebe ich ihm einen gut. Bislang noch keinen sehr gut, aber ich habe ihn jetzt ja auch dreimal gesehen. Ich will jetzt gar nicht eingehen, wo es bei mir Punktabzüge gibt.
Warum nicht?
Machen wir jetzt nicht. Können wir vielleicht im Jahresrückblick dann machen, wenn wir dann unsere Filme des Jahres aufzählen. Also, da ist noch Luft da oben. Ich will ihn auf jeden Fall auch jetzt noch ein viertes Mal anschauen. Und jetzt aber das machen wir jetzt auch nicht auf im persönlichen Nolan-Ranking. Wird ein Film wie Interstellar, Inception wird bei mir immer weiter oben stehen. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film und da sind uns ja eigentlich wirklich ein Kinofilm. Du hast gesagt, technische Aspekte 10 von 10, aber insgesamt bei dir?
Ach, eigentlich auch. Ja, du bist ja ich wollte mich nicht, also für mich, hier und da und für mich gibt's auch manchmal an Tom Hollands Spiel ein bisschen was zu meckeln, aber alles, was ich mäkle, also wenn das die Kritikpunkte an anderen Filmen wären, dann wären wir in einem glücklichen Leben. Und das ist mir so beim dritten Mal gucken, als ich rausgekommen bin und auch man dann durchatmet und ich auch mit Distanz ihn dann das dritte Mal geguckt habe, muss ich einfach ganz klar sagen, das ist das, warum wir einfach Nolan vertrauen. Und wenn Nolan dieses Niveau von Odyssee hält oder von Oppenheimer, die ja jetzt auch, ich muss ja auch sagen, er wird reifer. Ich finde, seine Filme sind reifer geworden und konstruierter. Ich finde, bei Inception war er teilweise verspielter. Auch sein Humor war verspielter. Und auch bei Dunkirk hat er meiner Meinung nach etwas mehr die Schauspieler auch atmen lassen. Jetzt hat es wirklich, wenn die reden, dann ist es wirklich auf den Punkt gebracht. Das könnte man als Nuance sehen. Aber ich bin großer Verfechter von Stanley Kubrick, der genau so inszeniert hat. Und deswegen ist Nolan gerade, also Stanley wird immer mein Platz 1 und wird auch immer der beste Regisseur aller Zeiten sein. Aber Nolan fängt jetzt an diesen Staaten Statusen zu nagen. Und deswegen ist das ein 10 von 10 Film. Gerade, wenn man jetzt auch mal die andere Blockbuster dieses Jahr vergleicht, also Spider-Man im Direktvergleich oder ähnliches, das ist was ganz anderes. Und der einzige Film, der dieses Jahr auf dieser Größenordnung da vielleicht rankommen könnte, ist Dune 3. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Regisseur, vielleicht Digger noch von Inarritu, der irgendwie die Unterhaltungswert und diese Bilder und diese Inszenierung und diesen Stil hervorbringen kann.
Soweit ist, glaube ich, rausgekommen, was wir über die Odyssee denken. Der Film läuft weiterhin auch in Erfurt im Kino, im Sinne der verschiedenen Vorstellungen da anschauen. Weltweit hat er aktuell über 700 Millionen US-Dollar schon eingespielt. Und wir hören jetzt nochmal Musik vom Barden. Im Film im echten Leben heißt er Travis Scott, When I Come Home.
Please leave.